ARD.
Für mich ist dieses Buch nicht nur Trauerbewältigung, sondern Trauerverständigung. Und das heißt natürlich auch, sich mit einem Ort und einer Zeit und einem Land auseinanderzusetzen, in dem natürlich auch viel Trauer herrschte. Das war ein Ort, wo auch Träume zerschellt sind, von den Straßen gedrängt worden sind. Insofern hat es viel damit zu tun, worin steckt auch eine Trauer in Momenten, die eigentlich so viel Utopie von uns verlangen können. Es ist eine Trauerverständigung, die unterschiedliche Ebenen versucht, aber immer auch die Verbindung zwischen Träumen und auch Beziehungen zwischen Mutter und Sohn zu stellen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Um den Abschied eines Sohnes von seiner Mutter geht es diesmal in Orte und Worte. Fikri Anil Altintash hat seine Mutter an den Krebs verloren und darüber einen Roman geschrieben. Zwischen uns liegt August, heißt dieses Buch. Nadine, ist das einer dieser Romane, der sich einreiht in die vielen autofiktionalen Literaturen, die gerade erscheinen?
Ja, genau, da liegst du ganz richtig. Das ist ein autofiktionaler Roman, ein Buch über Nähe und Distanz, Annäherung und Abschied. Also die Mutter liegt im Sterben, die Familie versammelt sich zu einem letzten Geburtstagsessen. Und der Roman springt jetzt zwischen diesem Geburtstag im August in die Erinnerung an die Zeit eben von der ersten Diagnose über Behandlungen, Krankenhausaufenthalte, zwischen Hoffen und Bangen. Ja, und auf einer dritten Erzählebene springt der Roman noch in die Kindheit und Jugend der Mutter, die in den 70er Jahren in der Türkei aufgewachsen ist. Und zwar in die Zeit, bevor die Mutter dann mit ihren Brüdern und ihrer Mutter wiederum nach Deutschland gegangen ist, dem Vater hinterher, der dort schon Arbeit gefunden hatte. Ja, und das ist der Versuch eben von Fikri Anil Altintash, ja, der Versuch eines Sohnes eben herauszufinden, wer seine Mutter, seine Anne, wie es auf Türkisch heißt, war, jenseits der Mutterrolle. Und er spricht diese Anne direkt an mit du. Ja, und diese Beziehung der beiden ist gleichzeitig von großer Nähe und Zuneigung geprägt, aber eben auch von Fremdheit. So versucht dieser Roman eben eine Annäherung. Wer war denn diese Frau, dieses Mädchen, als sie noch nicht Mutter war zum Beispiel? Und Fikri Anil Altintash hatte er in seinem Debüt von 2023 schon eine autofiktionale Geschichte erzählt. Damals ging es um den Vater und auch um die Suche nach seiner eigenen türkisch-deutschen Identität und auch seine eigene Identität als türkisch, ja, muslimischer Mann in Deutschland, um eben toxische Männlichkeit und Rollenbilder. Und das sind ja sowieso auch seine Themen. Auch Feminismus beschäftigt ihn und er hält Vorträge darüber, tritt in Talkshows auf, geht in Schulen, schreibt Artikel über diese Themen. Ja, und auch in diesem zweiten Roman nimmt er eben nicht nur seine Mutter und das Verhältnis zu ihr in den Blick, sondern befragt sich auch wieder selbst als Sohn und auch als Mann nach blinden Flecken und verinnerlichten patriarchalen Dynamiken.
Ja, ich habe ihn mal erlebt, auch auf einem Podium, auf dem es um Männlichkeit ging. Also es ist wirklich eins seiner Themen. Er ist in Berlin zu Hause und wir treffen unsere Gäste ja immer an besonderen Orten bei Orte und Worte, also an den Schauplätzen der Romane, in ihren Schreibzimmern, an Lieblingsplätzen. Wo wart ihr denn diesmal?
Ja, wir waren im Lieblingscafé von Fikri Anil Altintash in der Bäckerei in Prenzlauer Berg. Das ist ein griechisch-portugiesisches Café. Wir hatten Glück mit dem Wetter, wir konnten draußen sitzen. Und was hat uns hierher geführt oder was führt Fikri immer wieder hierher? Die unglaublich leckeren Pastel de Nata.
Oh, ja.
Das ist ein portugiesisches Blätterteigtörtchen mit Sahnecreme-Füllung. Oh, lecker. Also wenn ich jetzt dran denke, dann läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Also die haben wir uns dann auch schmecken lassen beim Gespräch.
Ja, mit dieser Wahnsinnscreme im Inneren. Ich habe die auch leider sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem sprechen, trotz all des Kauens.
Wir haben uns zusammengerissen.
Wir hören jetzt Nadine und Fikri Anil Altintash. Sie naschen in der Bäckerei in Berlin-Prenzlauer Berg und sprechen über den Roman »Zwischen uns liegt August«.
Ich hätte gerne einen Galau.
Ich nehme einfach noch einen Pastel de Nata.
Ich nehme auch einen.
Hm.
Danke.
So, Pastel de Nata.
Es gab Tage, wo ich, als ich mal in Portugal war, kommen die ja gerade frisch aus dem Ofen und habe dann einen Tag, glaube ich, mal so 7-8 Pastel de Nata gegessen. Und ich hatte kein schlechtes Gewissen, weil es so gut so zum Rahmen gepasst hat. Das war fantastisch. Aber ich glaube, in Portugal sind die noch mal wärmer, sind die noch mal ein bisschen weicher.
Oh.
Aber es glaube ich auch das Wetter vielleicht auch. Aber
können wir direkt noch eins holen jetzt?
Es ist so wirklich, es ist ganz schlimm, es ist wirklich ganz schlimm. Aber ich komme hier sehr gerne her, weil auch diese Kombination mit der griechischen Kulinarik ist für mich irgendwie spannend. Das ist wie so ein Buchcover, das einen anspricht. Wenn jemand Portugiesisch-Griechisch sagt, dann macht das als gefühlter Südländer irgendwas mit mir, als Südländer im Sinne von, ich fühle mich so als dem Süden in irgendeiner Form zugehörig und das spricht mich an. Ich bin aber auch eine Naschkatze, das muss man schon sagen. Das kommt vielleicht nicht durch, aber ich bin schon auch eine große Naschkatze. Aber ich versuche keine zu sein, aber es ist die Katze, die kuschelt sich morgens immer an mich und überredet mich dann zum Naschen. Das ist dann, so.
Die Bäckerei ist nämlich ein griechisch-portugiesisches Café. Und es ist dein Lieblingscafé?
Also ich wohne auch in der Nähe und ich finde es, also ich würde schon sagen, es ist einer meiner Lieblingscafés. Das ist so das, wo ich gerne hinkomme, wo ich auch Leuten, die nicht in Berlin wohnen, das gerne zeige und das ist total nett. Es ist auch sehr verankert hier im Kiez. Ich mag gerne an Orte kommen, die verankert sind, weil es für mich auch so eine Verankerung bedeutet. Und der Kaffee ist wirklich lecker und mein Neffe, der mal in Portugal gelebt hat, der schwärmt auch immer hiervon. Und ich habe viele emotionale Bezüge zu dem Ort mittlerweile bekommen. Aber vor allem, wie gesagt, ich bin eine Naschkatze und hier ist ordentlich Stoff für mich da. Also mein Neffe hat 3 Jahre lang in Portugal gelebt und ich war dann vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, da, bevor er dann wieder zurückzog. Also mein Neffe ist 28 Jahre alt und wir haben so eine brüderliche Verbindung und Portugal ist irgendwie für uns auch ein Ort geworden, der für uns eine Verbindung schafft, weil ich selber auch im Ausland war. Und ich würde nicht sagen Portugal an sich, aber dieses portugiesische Essen, portugiesische Abende verbringen, das hat uns immer schon verbunden. Ich glaube, auch er würde sagen, er ist eine kleine Naschkatze, obwohl er das nicht zugeben würde.
Und wo warst du im Ausland?
Ich habe nach meinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in Albanien. Mhm. Habe da an einem albanischen Gymnasium Deutsch unterrichtet tatsächlich. Es gab gewisse Fächer, die auf Deutsch unterrichtet worden sind, also Mathematik, Erdkunde und Deutsch. Und ich durfte dann dem Kollegium ein bisschen helfen, habe eine Schülervertretung gegründet, habe deutsch-albanische Kulturabende organisiert. Das war meine allererste Auslandserfahrung, bis heute aber total nachwirkt, weil ich dann in meinem Bachelor als auch in meinem Master mich intensiv mit dem Kosovo auseinandergesetzt habe und bin dann zum Masterstudium dann tatsächlich auch nach Berlin gekommen, um Osteuropa-Studien zu studieren. Also ich habe früher eigentlich deutlich andere Interessen gehabt, als womit ich mich heute wirklich beschäftige. Aber so die Bindung zu Südosteuropa, die ist immer noch sehr stark und zieht sich sowohl durch meinen Körper mit Tattoos bis hin zu eben jedes Jahr einmal Kosovo ist irgendwo Pflicht für mich.
Dein Buch Zwischen uns liegt August. Wie lange ist das her, dass du das geschrieben hast? Weil es ist ja immer eine ganz schöne Spanne, ne? Zwischen wann schreibt ein Autor ein Buch und wann erblickt es wirklich das Licht der Welt.
Also, ich glaube, die ersten Notizen sind tatsächlich Ende 2022 entstanden. Mit dem Schlaganfall meiner Mutter, der sich dann in die Diagnose Krebs übersetzt hat. Da habe ich die ersten Notizen in mein Notizheft geschrieben, dass das Gleiche war, das ich auch für das erste Buch genutzt hatte. Also es ist quasi eine Fortführung. Und seitdem habe ich immer wieder in diversen Notizheften, die ich mir dann gekauft habe, für diverse Anlässe reingeschrieben. Und genau, es sind wirklich fast sagen 2,5 Jahre, an denen ich daran geschrieben habe, darüber nachgedacht habe, Sätze und Texte umgeworfen habe und bis zur Veröffentlichung des eigentlichen Buches auch schon Kurzgeschichten und Lyrik zum Thema aus dieser Erfahrung heraus veröffentlicht habe. Es war eine intensive literarische Zeit, aber auch eine Zeit, in der ich immer wieder auch damit gehadert habe zu schreiben, weil es nicht immer möglich war. Insofern war das sowohl eine literarische Zeit in den letzten 2,5 Jahren als auch eine extrem einnehmende, überfordernde Zeit.
Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eine ganz heftige Gleichzeitigkeit von Trauer und von Schreiben und literarisches Erschaffen.
Definitiv. Also ich stelle mir manchmal selber die Frage, wie ich es am Ende dann doch für mich persönlich, nicht für das Buch, sondern für mich persönlich irgendwo geschafft habe. Und diese Gleichzeitigkeit, die hat sich irgendwann in eine Gemeinsamkeit übersetzt, insofern, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als zu schreiben, weil es eine Routine war, die mir geholfen hat. Also unabhängig vom Kaffee, den ich mir morgens machen sollte, was mein Therapeut mir gesagt hat, nämlich das Aufschreiben als Routine, als zu verstehen, die mir auch den Halt gibt, den ich auch durch das Schreiben suche. Insofern, diese Gleichzeitigkeit ist aber immer noch eine Sache, die ich körperlich nachspüre. Also ich merke, es war auch so ein sehr durchpeitschendes Schreiben und Erklären und mit Worten ringen. Und körperlich spüre ich definitiv diese Zeit nach und die wird jetzt auch in den nächsten Monaten kommen. Aber mit den ersten Reaktionen und den ersten Lesungen bin ich total zufrieden, weil ich merke dann doch, ich dachte immer, ich hätte diese Emotionalität überwunden des Schreibens und jetzt, wo ich wieder lese, kommt sie mit einer Wucht hoch. Ich lese diesen Text zum ersten Mal vor und in dem Moment war da eine große emotionale Wucht dahinter für mich persönlich, die ich verspürt habe. Bei Lesungen erfahre ich diese Gleichzeitigkeit nochmal heftiger. Aber ja, ich weiß bis heute nicht, wie es passiert ist, aber ich hatte den Drang zu produzieren, weil ich ein Stück vor diesem Schmerz abgeben musste.
Dann ist ja schnell immer der Gedanke an Schreiben als Therapie da, ne?
Ja, das habe ich schon oft gehört. Also ich glaube, ich möchte der Literatur nicht per se was Therapeutisches zuschreiben. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was wir mit der Literatur verbinden und welchen Stellenwert sie auch im Leben einnimmt. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht auch Gespräche aus meiner Therapie, in der ich immer noch bin, die ich auch präventiv schon vor dem Tod meiner Mutter in Anspruch genommen habe, auch dafür genutzt habe. Aber gleichzeitig war es auch gefährlich, weil die Literatur ja dann trotzdem nicht unverfälscht Dinge weitergibt. Das heißt, ich habe mir natürlich auch ein bisschen die Welt so gemalt, wie ich sie wollte und wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber vielleicht war das auch dieser utopische Moment, den ich gebraucht habe, weil ich sonst eben in den Zeitpunkten gar nicht an eine Utopie, an eine Wirklichkeit geglaubt habe, die mich noch halten kann. Insofern, natürlich hatte es was Therapeutisches, aber die Therapie hat natürlich immer in einer Therapiesitzung stattgefunden und das Schreiben ist eine andere Form der Auseinandersetzung mit sich selbst.
Das ist ja vielleicht auch dann diese Routine, von der du gerade schon gesprochen hast. Und um Routine geht es ja auch in deinem Roman. Also da geht es ja viel um Routinen, die mal da waren. Also zum Beispiel dieses Kochen. Es dreht sich einiges um das gemeinsame Essen, um das Kochen, Zubereiten von Speisen, was eben jetzt die Kinder übernehmen, weil die Mutter es nicht mehr kann. Und dann eben auch die Routinen verändern sich. Für die Familie wird zur Routine die Vorsorgeuntersuchungen, die Chemotherapien, die Termine bei den Ärzten. Der Erzähler, der Ich-Erzähler, sagt auch mal an einer Stelle, ich hatte Angst davor, dass sich die Routinen verschieben. Wie wichtig war es, ja, auf der einen Seite im echten Leben diese Routinen beizubehalten und die dann auch in den Romanen zu übersetzen?
Ich glaube, das ist ganz spannend, weil ich immer wieder total interessant finde, wie dann andere Leute dieses Buch lesen. Ich glaube, es war tatsächlich, also es klingt jetzt vielleicht mit einer etwas abgedroschenen Metaphorik, aber irgendwo habe ich schon auch versucht, dass mein Herz so frei wie möglich auch aufs Papier abzudrucken. Und das ist, glaube ich, dann eine unbewusste Entscheidung gewesen, sich an diesen Routinen festzuhalten, weil ich eben mit dieser großen Wucht gespürt habe, dass erstens, dass es Routinen unserer Familie gab, die auch noch nie wirklich so benannt wurden, und zweitens, dass halt vor allem meine Mutter sie aufrechterhalten hat. Das heißt, mit ihrem Tod ging natürlich viel zu Bruch. Ich glaube, für mich war spannend zu erfahren, was dieses Schreiben tatsächlich erstmal mit der Form auch macht. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich dann das Exposé geschrieben habe und mir gedacht habe, wie könnte ich das bauen, gar noch nicht emotional an dem Punkt, mir diese formellen Fragen zu stellen. Das heißt, die formellen Fragen mussten sich aus dem Emotionalen heraus ergeben. Und das war quasi das Ergebnis davon. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, diese Routinen sind so in mir verankert, dass ich da auch nur ein gutes literarisches Beobachten auch stattfinden lassen kann. Mir ist natürlich die Form wichtig, aber die Form muss ich aus der Emotion heraus, oder wie Daniela Droscher es im Gespräch mit mir bezeichnet hat, als existenzielle Dringlichkeit zeigen, und diese Routinen sind die Dringlichkeit, die verschwunden sind, die sich immer noch auflösen, aber neu auch justieren in der Familie. Insofern, es war ein Abdruck meines Herzens, ich kann es nicht anders ausdrücken.
Es gibt ja diese drei Ebenen, also das ganze Buch ist ja gerahmt von diesem Moment im August, es ist der Geburtstag der Mutter, die Familie kommt nochmal zusammen, sie bereiten zusammen Essen zu, der Geburtstag soll nochmal gefeiert werden, es ist klar, die Mutter wird ihren nächsten Geburtstag wahrscheinlich nicht erleben. Und dieser Teil ist ganz genau mit Uhrzeiten
überschrieben. Also 11.47 Uhr, glaube ich, geht es los. Warum war das so wichtig?
Das war für mich wichtig, weil es immer wieder bei uns auch in der Küche einen Moment gab, wo sowohl mein Vater als auch meine Mutter ganz genau in den Raum gesprochen haben, wie viel Uhr wir haben. Es war immer, also irgendwann gab es so 4, 5 Momente, wo wir alle wussten, was die Uhrzeit war. Und das hat sich in mich eingebrannt tatsächlich. Ich kann es nicht anders sagen. Und gleichzeitig war auch immer mit diesen ungefähren, also 11.47 Uhr beispielsweise, war für meine Mutter eigentlich immer 12 Uhr oder 5 nach halb, keine Ahnung was, 3 war dann immer so auch kurz vor 3. Und mit dieser Ungenauigkeit auch zu spielen als literarisches Mittel und gleichzeitig natürlich auch für mich, ich habe mich ehrlicherweise, also unabhängig von dieser Erfahrung meiner Mutter, ich weiß nicht, ob du diese Serie mit Kiefer Sutherland 24 auf RTL 2 noch kennst.
Ja.
Da ist ja immer die Zeit abgelaufen.
Ja.
Und für mich wollte ich genau diesen emotionalen Druck erscheinen lassen, aber mit teilweise auch wirklich willkürlich genannten Zahlen. Da gab es keine tiefe Bedeutung zu, aber ich wollte, dass irgendwie läuft die Zeit davon.
Ja.
Gleichzeitig halte ich sie auch fest und halte sie auch an. Also dieser Zeitfaktor war für mich insofern auch wichtig, weil das Buch ja eigentlich auch versucht, die Zeit anzuhalten, das Leben in Slow-Mo zu begreifen, um sich eben viele Fragen zu stellen, so viele Fragen wie möglich in diese Zwischenräume der Beziehung zu stecken. Aber die Inspiration war Kiefer Sutherland bei RTL 2, 24, die Serie auf jeden Fall.
Für mich ist dieses Buch ja auch der Versuch eines Sohnes herauszufinden, wer die Mutter eigentlich war, über die Mutterrolle hinaus. Also das ist so eine Frage, die sich jeder, glaube ich, mal stellt. Wer ist eigentlich meine Mutter, wenn sie nicht meine Mutter, als sie noch nicht meine Mutter war? Wer war sie früher? Was hat sie gewollt? Wie hat sie gelebt? Wie hat sie geträumt? Und ein Teil spielt deshalb auch in der Türkei in den 70er Jahren, als die Mutter noch ein Mädchen ist, kurz bevor sie dann der Vater, der schon in Deutschland ist, mit den beiden Brüdern nach Deutschland holt und der Mutter natürlich. Aber diese Teile, ich meine, du schreibst ja auch, die Mutter hat nie viel über sich erzählt eigentlich. Also ich nehme mal an, vieles von diesem Teil ist auch Fiktion, oder?
Ja, das sind immer diese großen Worte, aber ja, definitiv. Ich glaube, das war für mich aber auch aus einer literarischen Schaffen heraus ganz spannend, weil ich einerseits natürlich jetzt im Vergleich zu meinem ersten Buch deutlich fiktionaler geworden bin und gleichzeitig vieles auch aus Versatzstücken in Gesprächen mit ihrem Bruder, also meinem Onkel, der in der Türkei über Facebook Messenger mit mir geschrieben hat, zusammengebracht habe in Gesprächen auch mit meinen Tanten, die meine Mutter noch kannten, mit ehemaligen Freundinnen, die sie kannten. Das heißt, da steckt natürlich auch ein träumerisches Wunschdenken dahinter, wie das Leben hätte meiner Mutter ausgesehen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, die das in der Türkei jetzt vielleicht irgendwie in einer Übersetzung mal lesen sollten, da anders drauf blicken würden. Aber für mich war das tatsächlich weniger wichtig, also natürlich so, akkurat und belegt die Ereignisse darzustellen, aber mehr auch darüber zu erfahren, wer waren eigentlich ihre Freundinnen und was sind auch so vielleicht kindliche, jugendliche Momente in ihrem Leben. Und vor allem natürlich diese Frage nach, meine oder ihre Träume sollten ja irgendwie durch unsere Familie, das hat ja auch immer so, für migrantische Familien, Kinder leben die Träume ihrer Eltern. Und ich wollte diesen Blick einfach mal umdrehen und fragen, was waren da für Träume? Waren das Träume, die ich angenommen habe? Und vor allem natürlich, wie viel patriarchale Logik steckt auch dahinter, immer nur dann über die Mutter zu reden, wenn sie im Sterben liegt. Das heißt, für mich ist dieses Buch auch in diesem Vergangenheitsstrang nicht nur Trauerbewältigung, sondern Trauerverständigung. Und das heißt natürlich auch, sich mit einem Ort und einer Zeit und einem Land auseinanderzusetzen, in dem natürlich auch viel Trauer herrschte. Es war ein Ort, wo auch Träume zerschellt sind, von den Straßen gedrängt worden sind. Insofern hat es viel damit zu tun, worin steckt auch eine Trauer in Momenten, die eigentlich so viel Utopie von uns verlangen können. Es ist eine Trauerverständigung, die unterschiedliche Ebenen versucht, aber immer auch die Verbindung zwischen Träumen und auch Beziehungen zwischen Mutter und Sohn zu stellen.
Du hast gerade die historischen Gegebenheiten damals in den 70ern in der Türkei angesprochen, ne? Diesen vom Militär herbeigeführten Regierungsumsturz, die Proteste, die es gab auf den Straßen. Wie hast du dazu recherchiert? Also da hast du wahrscheinlich ganz viel gelesen.
Also es gibt dazu eine sozial erwünschte Antwort und eine ehrliche Antwort. Die sozial erwünschte Antwort ist, als politisch interessierte Person habe ich mich natürlich schon immer dafür interessiert. Und gleichzeitig, ich bin natürlich in einem sehr politischen Haushalt aufgewachsen durch meinen Vater, in dem viele Akteure, Denis Gejmiş zum Beispiel, Mahir Çayan, der Studierendenproteste zu der Zeit, sich ins kollektive Verständnis auch und Selbstbild eingebrannt haben von vielen linken oder utopisch denkenden Menschen in der Türkei. Und da mal zu recherchieren, war für mich erstmal auch eine Annäherung an die eigene Familie und an die eigene Realität meines Vaters. Aber die ehrliche Antwort ist, wir haben ja das große Glück, dass es in Berlin einfach viele türkisch sprechende Menschen sind und es gibt die Gökuşa Kitabevi, das ist die Regenbogenbuchhandlung in Kreuzberg. Und ich bin da eines Tages wirklich aus Interesse reingegangen und habe mich wirklich getraut zu sagen, hallo, ich bin Autor, weil erst mit so einem, ich spreche schon nicht schlecht türkisch, aber auch jetzt nicht literarisch türkisch, habe gesagt, ich schreibe ein Buch zu den 70er Jahren, könntet ihr mir helfen? Und dann wurde mir unter anderem ein Buch empfohlen von Sevgi Soysal, Yıldırım Bölgekadınlar Kuşu. Das ist eine interessanterweise deutsch-türkische Autorin, die zu der Zeit eben in den 1971 eingesperrt wurde, über ihre Zeit im Gefängnis erzählt. Aber gleichzeitig gab es da einen Mann, der, nachdem er ihm nichts empfehlen konnte, rauslief und meinte, ich habe von diesem Buch gehört. Und das war dann ein ganz, ganz neues Sachbuch über 1400 Seiten, Türkei der 1960er und 70er Jahre. Und ich habe mir natürlich beide bestellt und das war für mich dann, glaube ich, der große Schlüssel dazu, weil ich wirklich noch nie in meinem Leben so viele türkische Texte gelesen habe und gleichzeitig unglaublich viel neu lernen konnte und auch meine Sprachkenntnis verbessert habe. Und als meine Sprachkenntnis verbessert habe, konnte ich mit meinem Vater natürlich deutlich besser und angenehmer sprechen, weil er viel lieber mit mir sprechen wollte auf einmal. Insofern, das war diese Buchhandlung war ein großer Schlüssel dazu. Und dann habe ich mich eingesperrt und habe viel gelesen, habe viel Videos geschaut, mit meinem Vater gesprochen, mit meinen Tanten gesprochen, viel Musik gehört, weil Musik natürlich auch so als Soundtrack der ganzen Zeit, die bis heute ja auch in die türkische Popkultur reinwirkt, da auch ihren Ursprung hatte. Das heißt, ich komme ja selber auch von der Musik, insofern war das für mich immer ein wichtiger Zugang. Und das hat sich dann so verdichtet und jede Seite war dann eine neue Verbindung, die ich dann nachschlagen konnte, neues Buch, das ich kaufen konnte und neue Bücher, die ich dann von meinem Vater bekommen habe, die ich dann nochmal lesen durfte. Es war wie so ein Schneeballsystem und den Ursprung habe ich am Corpusser Tor gehabt tatsächlich.
Also das heißt, du hast dann auch nochmal einen neuen Zugang zu deiner eigenen Familie, auch zu deinem Vater gefunden dadurch?
Definitiv und gleichzeitig eben auch zu meiner Mutter, weil sie genau in dieser Zeit, wir müssen uns vorstellen, Aydın, Westtürkei 1973, zwei Jahre nach dem Militärmemorandum, das war eine Zeit der Umbrüche, es war eine Zeit des Yom Kippur-Kriegs, es war eine Zeit der Ölpreiskrise, es war eine Zeit, in der es immer noch in der Türkei in gewissen Provinzen Kriegsrecht ausgerufen wurde. Und als ich das dann erstmal herausgefunden habe, habe ich gemerkt, oh, das ist viel zu spannend, dass ich das nicht erzählen kann, weil es eine wirklich spannende Zeit war. Ich habe sehr viel über meinen Vater erfahren, sehr viel über meine Mutter, aber vor allem auch viel über die Konfliktlinien heutiger türkischer Politik. Auch das war tatsächlich ein großes Ereignis für mich, weil ich eben nicht aus irgendwelchen Zeitungsartikeln von meinem Vater das oder auf Facebook davon erfahren habe, sondern wirklich fundiert wissenschaftlich von Historikern darüber lesen konnte. Und das war tatsächlich ein großer Spaß und hat mir auch nochmal, glaube ich, die Möglichkeit eröffnet, meine Literatur eben nicht nur deutschsprachig zu denken, sondern zu realisieren, dass das, was ich literarisch vor allem denke und fühle, immer auch seinen Ursprung in der türkischen Literatur hat. Weil danach, ich konnte dann Orhan Pamuk lesen, Sevgi Soysal lesen, ich konnte Ayşe Kulin, diverse Leute nochmal lesen, weil ich ein ganz anderes Verständnis dazu hatte. Aus dieser Erfahrung bin ich eben auch nochmal mit einem zusätzlichen literarischen Schatz irgendwie herausgekommen, von dem ich versuche, heute noch zu profitieren.
Und hat es auch deinen Blick auf das, was heute in der Türkei passiert, nochmal geschärft? Und warst du da mal wieder?
Es hat definitiv mein Verständnis geschärft. Ich war tatsächlich das letzte Mal zur Beerdigung meiner Mutter da. Ich war danach nicht mehr da. Die Frage habe ich mir oft gestellt, ob es nicht, also ich glaube, fürs Buch wäre es natürlich sicher gut gewesen, aber ich habe mich emotional, glaube ich, nicht überwinden können. Ich wollte diesen ersten Moment nach dem Tod nicht als literarisches Ausnutzen irgendwie begreifen, sondern eher als ein emotionales Zurückkommen, Ankommen, zu meiner Mutter zurückkommen. Ja, aber ich glaube, nächstes Jahr wird die Zeit sein, wieder.
Du hast ja in deinem Vorgängerbuch viel geschrieben über die Beziehungen zum Vater und auch über die eigene Frage zu Identitäten. Also da ging es um männliche, muslimische Identität, wie man sich das eigentlich selbst erschließen kann und selbst definieren kann. Und auch im neuen Buch gibt es wieder Szenen, in denen du dich damit beschäftigst, mit dem patriarchalen Blick, mit den patriarchalen Strukturen, mit diesen Rollen, die man so hat. Es gibt eine Liste unbequeme Wahrheiten. Und darauf entstehen dann eben Erkenntnisse wie diese. Ich lasse das Unterhemd auf dem Stuhl liegen, das du für mich gewaschen hast. Ich weiß besser, wie der Eintopf schmeckt, obwohl ich nie einen selbst kochte. Ich schiebe das Gemüse, das du in Kleinstarbeit vorgeschnitten hast, erst Baba auf den Teller, bevor ich frage, ob du davon auch möchtest. Ich suche das Recht in Babas Mund und nicht in deinem.
Der patriarchale Blick, der war immer da. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, über die ich in meiner Selbstwahrnehmung nicht so gerne spreche, weil ich natürlich dann auch eingestehen musste, dass die Frage tatsächlich für mich persönlich valide war, welchen Anteil habe ich eigentlich an dem Unwohlsein meiner Mutter gehabt eigentlich. Und das ist eine Sache, mit der ich sehr zu kämpfen hatte. Aber natürlich ist es kein Buch, das so einen dezidiert diskursiven Drang hatte. Und gleichzeitig heißt es ja nicht, dass ich jetzt diese ganzen Auseinandersetzungen mit Geschlechterrollen und patriarchalen Logiken und Gewaltverstrickungen einfach aufhört. Im Gegenteil, sie sind natürlich noch gewachsen. Und ich glaube, der spannende Moment für mich liegt dann darin begraben, das nicht als solches so ganz deutlich zu markieren, sondern wirklich das einfließen zu lassen. Und gleichzeitig steckt da natürlich auch eine große Traurigkeit dahinter, weil ich diese Art der Fragen, die natürlich in der Zeit, wo meine Mutter noch gelebt hat, immer wieder versucht habe, an mich selbst heranzutragen, die auch in unsere Familienstrukturen zu übersetzen. Also quasi das Leben einfach für uns zu verändern, mit einem veränderten Blick auch zu gestalten, dass diese Listen meiner Mutter nie ab vorlesen können. Das heißt, da liegt auch eine gewisse Tragik dahinter. Deshalb bin ich bei Lesungen manchmal auch zu emotional, darüber nachzudenken, auch das vorzulesen. Aber es war tatsächlich immer wichtig, mir in diesen Fragen eben nicht nur diese Frage zu stellen, meine Mutter stirbt, was passiert jetzt danach, sondern was passiert in dem Moment und welche Veränderung als Sohn hätte ich mir gerne mit ihr geteilt, dass sie natürlich auch vielleicht an einem Moment gesagt hätte, Anne, ich bin stolz auf dich, weil du versuchst, meiner Lebensrealität näher zu kommen, insofern, dass ich Gewaltverstrickungen verstehe und verstehe, warum sie vielleicht gestresst war. Und da geht es nicht nur um Kleinigkeiten wie wirklich mal nicht den Tisch abgeräumt zu haben, sondern wirklich die Frage zu hören, ich hätte meine Mutter immer im Vordergrund sehen müssen, aber ich habe sie nur im Hintergrund gesehen. Und das war tatsächlich auch eine Dringlichkeit, die ich mir gestellt hatte, aber die natürlich auch da in den unterschiedlichen Trauer- und Bewältigungsphasen mal mehr, mal weniger Dringlichkeit hatte. Aber das Buch, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber endet ja auch mit einer Aussprache in der Familie, wo genau diese Themen auch zur Sprache kommen. Und das war mir wichtig, da keine Geschichte von totaler Vergebung zu machen, sondern eine Geschichte von einer selbstbestimmten Haltung. Das als Mann ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das zu tun, aber ich wollte mich so weit aus dem Fenster lehnen.
Also hingucken einfach, ne? Was ist da? Du machst das ja auch sowieso. Ich meine, du sitzt ja in Talkshows, auf Bühnen, hältst Vorträge, gibst Interviews zu eben toxischer Männlichkeit, noch mit dem Zusatz muslimischer Männlichkeit oft. Wieso tust du das? Was drängt dich dazu?
Es gibt da auch eine sozial erwünschte Antwort und eine ehrliche Antwort.
Ich möchte natürlich immer die ehrliche.
Genau, also ich fange einfach mal mit der ehrlichen an. Die ehrliche ist natürlich, dass dieser ganze Prozess und du kannst dir vorstellen, die Frage wurde mir natürlich auch in Interviews schon oft gestellt und es gibt für mich eine klare Antwort. Also ich glaube, ich wäre nicht an dem Punkt darüber, auch in der Dringlichkeit nachzudenken, wenn es nicht auch eine Form der Intervention gegeben hätte von Freundinnen, die ehrlich mit mir auch über diese Themen sprechen wollten. Und gleichzeitig habe ich immer auch schon eine Form der Ambivalenz in meiner Sozialisierung als türkischer Mann, als migrantisch markierter Mann gespürt. Das heißt, ich bin nicht aufgestellt und wollte das Patriarchat boxen, weil mir das irgendwo suggeriert wurde. Im Gegenteil, ich habe sehr viel daran profitiert, tue es immer noch. Aber ich glaube, auch das klingt ein bisschen abgedroschen, aber es ist für mich wirklich so, ich glaube, in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass in Anführungszeichen der Feminismus oder das, was feministische Veränderung eigentlich möchte, nämlich mir nicht wegnehmen, im Gegenteil, sondern mir eigentlich ein erfüllteres Leben zu schenken, da seitdem klebe ich daran und ich möchte, dass viel mehr Männer davon auch erfahren, viel mehr Männer auch darin eine Chance sehen, für sich und vor allem für ihr Umfeld, auch was Gewaltverstrickungen angeht, sich verändern. Ich beschäftige mich auch viel mit Fragen von Femiziden und auch Gewalt gegen Frauen und auch die Frage, was ist auch für Verantwortung von Männern. Und für mich ist da immer wichtig, wie du schon sagtest, nicht nur hinzugucken, sondern auch Männer dazu zu motivieren, sich selber diese Fragen zu stellen und dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht. Dann bin ich vielleicht auch dann das beste Beispiel dafür, weil ich die Sachen seit 6, 7 Jahren mache und immer noch nur einen Bruchteil von dem verstehe, was ich glaube zu verstehen. Und das hat sich dann quasi auch in mein literarisches Auseinandersetzen auch übersetzt. Weil am Ende, ich kann so gut tun und versuchen, diese Welten auseinanderzuhalten. Sie sind ich in dem Moment. Und Das heißt, wenn es eine Person gibt, und es gab beim ersten Buch viele junge Männer auch migrantisch markierte, die sehr viel Kraft darin gesehen haben, dass ich auch über diese Themen spreche. Und das habe ich natürlich mir auch als Motivation genommen, weiter auch darüber zu schreiben, gerade weil eine Mutter-Sohn-Beziehung aus meiner persönlichen Erfahrung immer auch eine oftmals konfliktbehaftete, auch schambehaftete Beziehung ist. Und dieser Zusatz muslimisch, das ist immer so eine Sache, weil die Leute denken dann natürlich oder verwechseln dann muslimisch sein mit einer spezifischen Art der Religiosität. Und bei uns war das keine wirklich große Religiosität, die hat dann nur, also nur wie es oft bei christlichen Familien ist, dann zweckgebunden manchmal und ritualgebunden, aber nicht wirklich in so einer gelebten Religiosität. Aber das war mir auch wichtig, weil diese Beiläufigkeit auch einen Teil muslimischen Lebens darstellt. Und gleichzeitig habe ich mich natürlich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil meine Mutter religiöser war als mein Vater und ich. Ich tue das alles natürlich auch, weil ich selber freier von Rollenbildern leben möchte und weniger an Gewalt partizipieren möchte. Punkt.
Du hast ja gerade gesagt, dass viele junge Männer da auch eine Kraft gefunden haben, indem dass du darüber redest und dass du darüber schreibst. Von welcher Seite gab es denn auch Widerstände?
Auch wieder von Männern. Ich glaube, das ist das Spannende. Die Leute denken immer, es gibt dann Feministinnen, die dann sagen, nein, nein. Und da gibt es natürlich auch berechtigte Kritik. Ich würde es auch vielleicht für ein bisschen problematisch halten, wenn ein Mann auf einmal über feministische Themen spricht. Aber gleichzeitig ist meine Aufgabe da immer diese Selbstbefragung. Also wie solidarisch bin ich in den Momenten? Zu was äußere ich mich? Und wo halte ich einfach auch wirklich die Klappe? Ich glaube, das ist eine Sache, die man unterschätzt. Gleichzeitig aber den größten Hate habe ich tatsächlich von Männern bekommen, die mir entweder meine Männlichkeit abgesprochen haben, mich rassistisch beleidigt haben, weil ich vermeintlich über die Gewalt in Anführungszeichen muslimischen Communities nicht sprechen wollte. Und als ich gerade bei Hart aber fair war, Ende des letzten Jahres, habe ich von Morddrohungen bis Gewaltandrohungen alles mitbekommen, aber immer von Männern. Ich glaube, die meisten, die größten, die davor Angst haben, dass es da irgendeine Form von feministischer Veränderung gibt, sind Männer. Und das wissen wir auch aus Studien, dass es da großen Backlash gibt und auch eine Verunsicherung unter Männern. Es ist natürlich auch, und das ist eine Sache, die man auch klar festhalten muss, es ist natürlich einfach als Mann, feministische Haltungen zu kultivieren und dann Applaus zu bekommen. Insofern ist es natürlich auch immer in Anführungszeichen ein leichtes Spiel. Gleichzeitig weiß ich ja auch um meine Wirksamkeit, weil ich eben es dann nicht dabei belasse, vielleicht nur auf Instagram was zu posten, sondern ich gehe ja auch selber an Schulen, komme mit Jungs auch als auch mit Männern ins Gespräch und versuche auch gewissermaßen mit Sehgewohnheiten zu brechen. Also der Anteil ist schon auch da. Aber ich merke, in einer Zeit, wo wir fast jeden Tag Femizide haben, darf es eigentlich keinen Tag geben, an dem von vielen anderen engagierten Männern nicht noch weiter Engagement gibt. Insofern auch denen möchte ich an der Stelle auch Zuspruch schicken.
Buchempfehlungen sind ja immer ein wichtiger Bestandteil hier in unserem Podcast. Du hast ein Buch mitgebracht, beziehungsweise Bücher. Ich habe auch ein Buch mitgebracht. Möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Ich habe zwei Bücher mitgebracht. An einem habe ich eben schon gesprochen, das ist Sevgi Soysal, Yıldırımdaki Kadınlar Kuşu. Ein Buch einer Autorin, die, ich glaube, sogar Ende der 70er verstorben ist. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, über ihre Zeit im Gefängnis, als sie selber verhaftet worden ist. Und das ist eine wirklich fantastische Beschreibung dieser Atmosphäre in den 70ern, was Intellektuelle, was schreibende Personen, auch Journalistinnen zu befürchten hatten, über die Staatsgewalt, auch die Ambivalenzen dieser Staatsgewalt und auch diese Tragik teilweise auch. Das hat mich tatsächlich sehr inspiriert, weil es ich lese nicht so viel türkische Literatur, weil es mir einfach wirklich schwerfällt oft. Aber das war so ein Buch, das konnte ich nicht weglegen. Und ich glaube, dann habe ich gemerkt, vielleicht gibt es auch einen Stil an türkischer Literatur, der mir wirklich gefällt. Und natürlich war das auch ein Zugangspunkt, weil ich nicht schon wieder Männer lesen wollte und mich auch mit weiblichen Stimmen aus der türkischen Literatur beschäftigen wollte, aus der Zeit. Insofern, das war ein ganz tolles Buch, das ich allen empfehlen würde. Sevgi Soysal ist auch schon oft ins Deutsche übersetzt worden, von daher Sevgi Soysal. Ein Buch, das mich ganz besonders auch im Buchprozess, ich würde sagen in meiner Haltung, in meinem Gesehenwerden unterstützt hat, ist das Buch Weltalltage von Paula Fürstenberg. Ich glaube, das ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, erschienen. Ein wunderbares Buch, das in Listenform geschrieben ist, was ich erstmal formell grandios finde und auch in einer Zeit, in der vielleicht viele Leute auch auf Social Media sind und nicht so wirklich viel konzentrieren können, wie ich zum Beispiel, war das für mich extrem entlastend. Und ich glaube, das war natürlich auch so eine Haltung. Und das Spannende ist, ich hatte das, Paula und ich kennen uns, gesagt, du wirst in meinem Buch merken, wann ich dein Buch gelesen habe. Was jetzt nicht als so verstanden werden soll, dass ich sie kopiert habe, aber ich habe mich gesehen gefühlt in der Art und Weise, dass in dem Buch, es geht um eine Freundschaft zwischen einer gesunden und einer eben kranken Person und um deren Beziehung und wie sie auch Alltage versuchen zu meistern. Und in meinem Buch geht es auch um Alltage, um Routinen und diesen Versuch, an Routinen festzuhalten und gleichzeitig zu merken, eigentlich wird es diese Routine, von der wir immer dachten, dass sie vielleicht gibt, nie mehr so geben. Und diese Haltung hat mich sehr beeindruckt und gleichzeitig habe ich auch mich natürlich auch darin inspirieren lassen, formell auch mal andere Wege zu gehen. Aber es hat sehr zu mir gesprochen. Ich habe es unglaublich gerne gelesen und kann es wirklich jedem ans Herz legen, weil es dieses Thema Krankheit auch auf eine Art und Weise verhandelt. Natürlich ähnlich auch wie Daniela Dröschers aktuelles Buch Junge Frau mit Katze. Aber ich mag diese Listen. Ich bin jemand, der auch sehr gerne in Listen denkt und in To-Do-Listen denkt. Und diesen Gedanken in Literatur zu übersetzen, halte ich für eine tolle Idee. Und es hat mir auch im Thema Krankheit auch, es hat mich eingeladen, ohne dass eine Einladung ausgesprochen hat.
Weltalltage von Paula Fürstenberg, ein ganz tolles Buch. Paula war auch schon zu Gast in Orte und Worte. Und wir waren zusammen im Techno-Club About Blank, als er geschlossen hatte. Also der wurde extra für uns aufgeschlossen, dieser Club. Und warum waren wir da? Weil in diesem Roman gibt es eine kleine Szene, die in einem Club spielt, wo getanzt wird. Tanzen ein bisschen auch mit zur Heilung gehört. Und Paula hat auch darüber gesprochen, wie ihr selbst das Tanzen, sie macht Lindy Hop, wie ihr selbst das Tanzen geholfen hat und das einfach zum Teil ihres Lebens geworden ist. Und auf der anderen Seite es auch immer durchfeierte Nächte gab in Clubs, was wir auch gemeinsam haben. Und daraufhin, als ich gehört habe, dass du Weltalltage mitbringst, da ist mir spontan ein Buch eingefallen, was ich hier gerne empfehlen möchte. Und zwar gibt es das großartige Buch Die Philosophie des Tanzens im Mayrisch Verlag. Und darin sind versammelt verschiedenste Texte von Tänzerinnen und Tänzern, von Philosophen, von Schriftstellerinnen, also die aus verschiedensten Blickwinkeln über das Tanzen schreiben. Und es ist ja wirklich nicht einfach, Tanzen zu beschreiben. Also so eine Bewegung, weiß ich nicht, das ist wirklich sehr schwierig zu übersetzen in Sprache, finde ich. Und das passiert auf verschiedensten Ebenen. Und das lege ich allen sehr ans Herz. Also man lernt natürlich nicht nur etwas über das Tanzen, sondern es geht natürlich auch viel um Körper und es geht auch viel um sich Raum nehmen, aber auch um Ausdruck. Das möchte ich hier an dieser Stelle empfehlen. Spricht dich das an?
Das spricht mich total an, weil ich habe gerade auch selber darüber nachgedacht, ob für mich das Tanzen in dieser Zeit hätte irgendeinen Trost oder auch eine Form der Ablenkung schenken können. Und ich merke da ganz konkret auch die Auswirkungen von Trauer und auch den Auswirkungen von Tod letztendlich meiner Mutter, weil ich davor jetzt auch nicht wirklich eine Tanzmaus war, das war ich jetzt nicht, aber ich habe früher in meiner Kindheit viel Hip-Hop getanzt. Ich habe organisiert im Breitensport lateinamerikanische Tänze getanzt. Also Tanzen war noch vor der Musik für mich immer auch ein Zugang zu eigenen Gefühlen und auch zu einem Ausdruck. Und jetzt, wo ich dich habe so darüber sprechen hören, denke ich mir so, ich sollte doch mal wieder zu so einem Hip-Hop-Kurs gehen. Ich sollte mal wieder lateinamerikanische Tänze tanzen. Vielleicht frage ich einfach Paula und wir tanzen mal gemeinsam. Das, glaube ich, könnte cool sein.
Das klingt nach einem guten Plan. Vielen Dank für dieses Gespräch. Also, die Sonne scheint hier übrigens immer noch durch die Bäume. Wir sitzen hier noch im Café in der Bäckerei in Prenzlauer Berg, in diesem griechisch-portugiesischen Café, wo es so tolle Pastel de Natas gibt. Noch einen zum Nachtisch?
Jetzt, wo wir so viel gesprochen haben, haben wir auch Kalorien verbraucht. Ich glaube, es wäre nur notwendig, glaube ich.
Okay, danke dir.
Dankeschön.
Fikri Anil Altintash im Gespräch mit Nadine und ihr beide könnt nicht genug kriegen von den Pastéis de Nata, von diesen wunderbaren portugiesischen Blätterteigtörtchen mit Cremefüllung. Mir geht's wirklich genauso. Die sehen so unschuldig aus und man denkt immer, ach komm, einer geht noch.
Ja, genau. Die sind einfach zu verführerisch. Da kann man wirklich nicht Nein sagen. Und wenn wir jetzt so reden, kriege ich natürlich schon wieder Lust drauf.
Ich habe jetzt aber auch Lust gekriegt auf den Roman. Roman von Fikri Anil Altintas. Zwischen uns liegt August, obwohl das gar nicht so leichtfüßig und süß daherkommt. Das ist immerhin der Roman eines Abschieds. Ein Sohn verliert seine Mutter.
Ja, genau. Also süß, unbeschwert und leicht ist dieser Roman nicht, aber unglaublich zärtlich und voller Liebe und immer wieder dann doch auch heiter. Es wird gemeinsam gekocht, wenn sich die Familie zum letzten Geburtstag der Mutter versammelt. Es gibt einfach einen starken Familienzusammenhalt. Gleichzeitig ist der Roman aber auch sehr aufrichtig und ehrlich, wenn es um Ängste geht, um Verzweiflungen, Wut und Schmerz. Ja, oder auch um die eigenen Abgründe und Fragen, die man der Mutter gern noch gestellt hätte, für die es aber nun zu spät ist. Also mich hat das Buch sehr bewegt. Das ist ein Roman, ja, der erzählt von Tod und Trauer und dem Umgang damit, aber der ermuntert und ermutigt auch gleichzeitig, selbst eigene Fragen zu stellen, ja, der eigenen Mutter oder den eigenen Eltern, eben im besten Fall noch mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sie als Menschen zu begreifen, die eigene Träume haben oder hatten und Prägungen, Bedürfnisse jenseits eben der Elternschaft. Und darüber hinaus erzählt dieser Roman auch viel über migrantisch geprägte Familien in Deutschland und wirft eben auch einen Blick in die Geschichte der Türkei, also ein sehr reichhaltiger Roman.
Zwischen uns liegt August von Fikri Anil Altintas, ist bei CH Beck erschienen und hat 269 Seiten. Alle Infos zu den Büchern dieser Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes und natürlich im Internet bei Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Orte und Worte, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Da findet ihr noch alle möglichen anderen tollen Podcasts zu Literatur und Kultur. Und ich wünsche ganz viel Spaß beim Hören und beim Lesen natürlich.
Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.